Das Reichsluftschutzgesetz war streng und verpflichtete alle, vor Einbruch der Dunkelheit für eine totale Abdichtung der Fenster zu sorgen. Blockwart und Luftschutzwart überwachten die Einhaltung der Verdunkelungsmaßnahmen. Wer es versäumte, das Licht hinter den Fenstern nicht nach außen dringen zu lassen, wurde schneller, als ihm lieb war, zum Volksschädling erklärt und von der grünen Minna abgeholt. Man sah diese Fahrzeuge nicht selten, auch in unserem Viertel nicht. Sie waren ein Synonym für die Gefahr, ins Gefängnis zu wandern und von dort aus vermutlich ins KZ. So wuchs ich auf, immer beherrscht von einem ungewissen Schrecken. Hinter vorgehaltener Hand flüsterten sich die Erwachsenen verbotene Nachrichten zu. Da war von Bombenangriffen die Rede, welche Köln, Hamburg oder Berlin zerstört hatten. Oder von den Gefallenen. Oder von jemandem in der Nachbarschaft, der tatsächlich mit der grünen Minna abgeholt worden war. Für mich hatte dieses Geflüster etwas Obszönes. Ich fühlte mich von ihm bedroht. Da ich sowieso nicht viel davon begriff, sei es aus Mangel an Verständnis oder akustischen Gründen, wähnte ich, von etwas ausgeschlossen zu sein, das auch mich anginge. Außerdem schien ich zu ahnen, dass das Furchtbare, das uns bedrohte, näher rückte. Das Furchtbare aber wäre ein verlorener Krieg, der Entsetzliches bringen würde. Und so viel verstand ich immerhin. Das Leid, das wir den anderen zugefügt hatten, könnte auch uns in der Stadt an der Elbe erreichen, die noch immer unberührt war. Die Zeit ist wirr, auch wenn ich, das Kind, noch keinen Begriff dafür habe. Irgendetwas stimmt nicht in diesem Leben. Auch wenn meine Mutter versucht, das Unstimmige von mir fernzuhalten, mein um 7 Jahre älterer Bruder verschanzt sich hinter seiner Sammlung von Lanzeheften und Stößen der Luftwaffenzeitschrift Der Adler. Er träumt davon, in die Flieger-HJ aufgenommen zu werden, während mein Vater auf seine Einberufung zur Wehrmacht wartet, aber noch bei Kiesling und Schiefner unser Brot verdient. Meine Mutter war offenbar die einzige Realistin in der Familie, denn sie zählte das Geld, das mein Vater nach Hause brachte, und teilte es ein. Sie musste, um der Kinder willen, den Kopf oben behalten, auch wenn es oft kriselte. War es der Schnee, der unser Dasein erhellte? Die Winter waren streng und geheimnisvoll, ein lang anhaltendes Weihnachtsfest bis in den Februar hinein. Es schien, als ob die Menschen sich Mut machen wollten, indem sie die Kerzen an ihren Weihnachtsbäumen wieder und wieder anzündeten, natürlich hinter heruntergelassenen Rollos. Dunkelheit auch auf den Straßen. Die wenigen Gaslaternen glommen hinter dunkelblau gefärbten Scheiben. Auch die Fenster der Straßenbahnen trugen diese Farbe. Man fuhr, wenn man abends in die Stadt wollte, durch ein von nichts aufgehelltes Dunkel. So auch an jenem Abend, als meine Mutter und ich am Neustädter Bahnhof ein Paket abholten. Mein Vater hatte es geschickt. Er war nach seiner Einberufung in Böhmen stationiert. Dort gab es, trotz Rationierung, noch immer freie Lebensmittel. An der Wand stand »Räder rollen für den Sieg«. Das Volk hat sich seinen Reim darauf gemacht. Köpfe rollen nach dem Krieg. Am Hoppekeller, dem Bahnhofsrestaurant, wurde eine Partie Karpfen ausgeladen. Dicke, glitschige Kröten sprangen über das Kopfsteinpflaster und wurden von den Stahlgrinsen der vorübergefahrenen Straßenbahnräder zerdrückt und zerschnitten. Die Augen des Kindes tranken in dieser Minute das Elend der Welt in sich hinein. Bilder, die mich ein Leben lang begleiten. Dass die Wirklichkeit nicht metaphorisch angelegt ist, sondern jede Metaphorik das Ergebnis unseres konkreten Blickes ist, wusste ich damals freilich selbstverständlich noch nicht. Auch Gott war mir nichts weiter als der, den ich in meinem Abendgebet nennen musste. Philosophie oder Theologie jedweder Art war bei uns zu Hause nicht angesagt. Der Bücherschrank der frühen Kindheit wird einen durch das ganze Leben begleiten, sagt Ossip Mandelstamm. Die wenigen Bücher in meines Vaters Bücherschrank, eine Goethe-Ausgabe, die gesammelten Werke Theodor Storms, die Briefe der Frau von Stein an Goethe, Frauenleben in Ostasien, Hildegard Felisch, die deutsche Frau, scheinen mir heute wie zufällig. Relikte der Vergangenheit, die bis hinein meine Gegenwart ragen. Auch ein altertümliches Bändchen gehört dazu. Johann Christoph Gottsched, die Verteidigung der Poesie. Bis heute weiß ich nicht, wie es in den Bücherschrank meines Vaters gekommen ist. Vermutlich hat es niemand je gelesen. Doch will ich es zunächst dabei bewenden lassen. Denn tatsächlich trugen wir das Paket mit Lebensmitteln, das mein Vater aus dem glücklich-unglücklichen Böhmen geschickt hatte, zur Straßenbahn und schließlich nach Hause. Deutschland, das muss gesagt sein, hungerte zu dieser Zeit noch nicht. Zwar herrschte kriegsbedingter Mangel aller Orten, aber noch gab es Nachschub aus den besetzten Gebieten von der Ukraine bis nach Frankreich. Unter den spärlich leuchtenden Gaslaternen kehrten wir zurück in die Wohnung, die unsere alles andere als wohlhabend zu bezeichnende Verfassung kaschierte. Es mag hingehen, dass das Leben der Kleinbürger von Lügen gedeckt erscheint. Fehlbücher nicht, wenn am Monatsende das Geld aufgeteilt worden war, das zur Verfügung stand. Aber die Lüge, die besagte, dass wir im Wohlstand lebten und zur Mittelklasse zählten, die am wilden Mann dominierte, zerfällt in ihre Segmente. Schulgeld für den Bruder, Miete, die Summe der übrigen festen Ausgaben. Am Ende ergibt sich keine positive Bilanz. Das hinderte jedoch meiner Mutter nicht, an dem Glauben festzuhalten, wir gehörten zu den Bessergestellten. Auch mein Vater glaubte lange Jahre an seinem Volkswagen, obwohl er es nicht einmal zu dem ersehnten Leichtmotorrad brachte. Ich, das Kind, verinnerlichte die Wertvorstellungen meiner Eltern. Häme war bei uns unbekannt. Wir bedauerten tatsächlich die noch Ärmeren, beispielsweise die Kinder des Hausmeister-Ehepaars unseres Viertels, die im Kellerwohnungen hausten, die man vornehm mit Souterrain umschrieb. Einer meiner Gespielen kam aus diesem Milieu. Die Czabanias, eine polnisch-oberschlesische Familie, besaßen jedoch etwas, das wir nicht besaßen und das mich faszinierte. Ein Grammophon. Allerdings kann ich mich nicht erinnern, das Gerät jemals voll betriebsfähig erlebt zu haben. Nur ein einziges Mal entließ es Töne von einer Schellackplatte, die wie das Gekrächze aus dem Kopfhörer des Detektors klangen, den mein Bruder hin und wieder ausprobierte. Musik und Nachrichten des Großdeutschen Rundfunks empfingen wir im Übrigen mit einem Volksempfänger, auch Göppelschnauze genannt. In unserem Viertel, dem Wilden Mann, so genannt nach einem Ballhaus, dessen Name wiederum auf eine Sage zurückgeht, der zufolge hier am Fuße der alten, schon lange aufgelassenen Weinberge ein Einsiedler gelebt haben soll, hatte der Krieg noch keine sichtbaren Spuren hinterlassen. Aber die Unsichtbaren griffen tiefer ins Leben, auch das der Kinder, für die der Krieg ein fortdauernder Anlass war, sich mit ihm zu beschäftigen. Nicht nur, dass der Schulbesuch zur Nebensache geworden war, aus der Bahn des normalen bürgerlichen Lebens geworfen, spielten wir vor allem mit Plastilinsoldaten, dazugehörig der Führer und der Duce, beide im Fond eines schwarzen Mercedes sitzend, den uns eine Tante, die im Hinterhaus von Spielwarenkoch auf der Parker Straße ein Schneideratelier betrieb, geschenkt hatte. Der geistige Gewinn dieses Daseins erschöpfte sich im Traum, das Kriegsszenario, das uns erreichte, nachspielen zu dürfen. Dazu diente alles Erreichbare. Auch der Erste Weltkrieg auf immer noch das, was man einen Schatten nennen könnte, in unsere Gegenwart. Im Keller wartete ein Stahlhelm aus dieser Zeit auf uns oder ein Seitengewehr, auch als Bajonett einsetzbar. Ganz abgesehen von den Orden und Ehrenzeichen, die uns der Nachbar, Herr Hengst, vorführte. Auch mein Vater war ja Träger des Eisernen Kreuzes erster Klasse, das er sich als Unteroffizier irgendwo in Serbien erworben hatte. Dazu eine Malaria, deren Anfälle wir, mein Bruder und ich, über uns ergehen lassen mussten. Krankheiten aller Art waren ein Dauerthema in der Familie. Heimlicher Alkoholismus, Depressionen, vermutlich auch jene Art von Schizophrenie, die nicht klinisch ist, sondern eine Gespaltenheit charakterisiert, die sich zwischen Sein und Schein bewegt, wurden verschwiegen. Ja, es ist von heute aus anzunehmen, dass niemand je davon gewusst hat. Dass aber irgendetwas nicht stimmte, verrät ein Rückblick auf die psychogenen Biografien der Familie. Suizide hatte es freilich nicht gegeben. Erst mein Bruder, der sich 1990 umbringt, schreibt dieses Phänomen in die Familie ein. Sind wir alle auch nicht unter Gogols Mantel geboren, so doch im unbewussten Sein einer Genesis, die nach Alkohol und Selbstzerstörung verlangte? Suche ich nach Gründen einer anhaltenden Depression, die mich, was meine literarischen Produkte angeht, zum Melancholiker stempelt, so finde ich sie nicht nur in der Disposition meiner Familie, sondern vor allem im Wesen der Stadt, in der ich aufgewachsen bin. Während meine Spielkameraden diesseitig orientiert waren, wandte ich, das Kind, mich noch unbewusst den Nachtzeiten zu, die uns beherrschten. Blickte ich vom Fenster des Kinderzimmers zu den Weinbergen der Lößnitz, dann entstand so etwas wie ein Gedanke, der die Vergeblichkeit allen Tuns signalisierte. Ich werde mein Leben lang nicht mehr davon loskommen, dass die Verzweiflungstaten meiner Mutter, die sie vor uns zu verbergen versuchte, mein Leben bestimmten. Ach, dieser wilde Mann, dieses Viertel der kleinen Leute und des gehobenen Mittelstands, Ärzte, Rechtsanwälte, Unternehmer, setzte die kleine Pflanze der Schizophrenie in mich ein. Der unausgesprochene Neid auf den Wohlstand der anderen, den wir nie erreichten, machte das, was in uns angelegt war, schon früh kaputt. Unentwegt folgte ich den Spuren derer, die schon gestorben sind. Noch viel später werde ich ein ständiger Besucher von Friedhöfen, nicht nur aus historischem Interesse, wie ich mir vormache, sondern vor allem, weil die Ausfahrten meiner Mutter, zu denen sie mich mitnahm, auf die Friedhöfe von Dona oder Pirna führten. Dort lagen ihre Vorfahren begraben, jene, die einst im Wohlstand gelebt hatten, aber durch unbegreifliche Schicksalsschläge und Bankrotte kaputt gemacht wurden. Die Vergangenheit eines Lebens auf die Reihe zu kriegen, erscheint als ein Vorhaben, das nur dann von allgemeinerem Interesse sein könnte, wenn es gelingt, auch die inneren Konflikte darzustellen, die dieses Leben zu dem gemacht haben, was es bisher gewesen ist. Ich gehöre zu denen, die überzeugt sind, dass die Kindheit darüber entscheidet, welche Weltsicht man schon früh verinnerlicht, der man dann ein Leben lang vergeblich zu entfliehen sucht. Umgeben von einer Landschaft, in der sich Schönheit und Wehmut zusammenfinden, gehört die Dresdner Melancholie schon früh zu den Erfahrungen, die mich ein Leben lang begleiten. Mag auch der genetische Anteil meiner Eltern in dieser Hinsicht eine Rolle spielen, ich sehe mich, wenn ich in mich hineinblicke, doch als ein Produkt der verinnerlichten Erfahrungen eines Zustands, der, soweit ich zurückdenken kann, meine Existenz bestimmte. Stand ich am Fenster des Kinderzimmers, so sah ich sagte es schon, auf die alten Weinberge, die eine sentimentale, unbestimmte Sehnsucht in mir aufkommen ließen. Der tägliche Schulweg war nichts als eine lästige Unterbrechung meiner Träume. Die Klassenkameraden, unter denen ich zu leiden hatte, standen fester auf den Beinen als ich. Von meiner Mutter erfuhr ich nur selten, viel zu selten, wie ich heute glaube, eine Ermunterung, mich meinen Aufgaben kräftiger zuzuwenden. Meine Mutter ließ mich in einer Schutzzone leben und behütete mich vor dem Leben, dass ich immer untauglicher wurde, wahrzunehmen, wo es lang zu gehen hatte. Ich hatte alle Freiheit, zu tun, was ich wollte, doch fehlte mir jedes Pflichtgefühl gegenüber Schule und Familie. Ein Hang zur Verwahrlosung war nicht zu übersehen, auch wenn man mir das sicher nicht anmerken konnte. Das Ergebnis war ein Doppelcharakter, der jener Schizophrenie entsprach, in der Sein und Schein nicht mehr klar zu trennen sind. Dafür nicht ganz arm, aber auch alles andere als wohlhabend waren, erschien mir, dem Kind, das Leben als etwas, das keinen wirklichen Mangel aufwies. Um so etwas wie die Prüfungen des Lebens zu bestehen, fehlte es mir lange an jeglicher Voraussetzung. Dementsprechend war ich ein schlechter Schüler, denn ich hatte keinerlei Ehrgeiz. Dahingestellt sei, ob die Schule selbst dazu angetan war, meine Selbstachtung zu fördern. Hinzu kam, dass mein Bruder alles tat, um mich zu unterdrücken. In der Abwesenheit meines Vaters beherrschte er, der gut ausgebildete Gymnasiast, der von meiner Mutter bewundert wurde, die Szene. Ihm hatte ich mich in jeder Hinsicht unterzuordnen. Es war schwer, sich dem zu entziehen, denn mein Bruder vertrat meinen Vater, der irgendwo in Böwen, im Protektorat Böhmen und Mähren, wie es offiziell hieß, ein Lazarett verwaltete. Das strenge Regime meines Bruders erstreckte sich von der Verwaltung des Spielzeugs, das mir zur Verfügung stand, bis hin zu Strafen, von denen die eine, mich im Keller einzusperren, meiner Mutter nie zu Ohren kam. Ich selbst war wohlweislich klug genug, nicht zu petzen, denn das hätte mir nur neue, andere Strafen eingebracht. Umso lieber erinnere ich mich an jenen Tag, als ich mit meinem Bruder, der sein Fahrrad schob, über die Augustusbrücke ging und eine Tüte Roggenkekse, die wir bei Kuchenkramer erworben hatten, getreulich mit mir teilte. So sehr ich unter meinem Bruder zu Zeiten litt, ich bewunderte ihn auch und las in seinen Lesebüchern Nacherzählungen der Ilias oder der Odyssee. Wenn seine Freunde, stramme HJ-Jungen, bei uns auftauchten, war ich stolz, ihn einer Gemeinschaft zugehörig zu wissen, die das Hakenkreuz am Ärmel des Braunhemdes trug. So viel Unsicherheit über das Schicksal Deutschlands war immerhin schon vorhanden, dass ich mich auch in dieser Hinsicht auf meinen Bruder verlassen konnte, was angesichts bestimmter Äußerungen von meiner Mutter nicht zu erwarten gewesen wäre. Hatte sie doch vom Blockwart schon manchen Rüffel einstecken müssen, weil sie mitunter den Hitlergruß verweigerte und polnischen oder russischen Fremdarbeiterinnen, die vom Gödewerk kommend unsere Straße durchquerten, Zwiebeln oder Kartoffeln zusteckte. Was meinen Vater betrifft, so sehe ich ihn vor allem als gewandelten Menschen, als er 1941 plötzlich in Uniform auftrat. Keine Frage, mein Vater war glücklich, wieder eine Uniform tragen zu dürfen, auch wenn er, der Kriegslage entsprechend, statt der späteren Schaftstiefel erst einmal mit Wickelgamaschen Vorlieb nehmen musste. Ich weiß nicht, was meine Mutter bewogen hat, mir noch im Winter 44 das Schwimmen beibringen zu lassen. Das Carola-Bad ist düster und unterkühlt, auch hier sind die Glasdächer mit dunkelblauer Tannfarbe gestrichen und von den Fliesen steigt eine Kälte, die Gänsehaut verursacht. Man hat mir eingeredet, ich solle mich dem Wasser anvertrauen, es würde tragen. Der auf einem Bein hüpfende Invalide, dem er das Schwimmen beibringen sollte, warf mich ins Wasser, das nicht nur nass, sondern zudem eiskalt war. Bevor ich versank, erwischte ich noch die Angel, die mir der Schwimmlehrer hinhielt. Vielleicht ist die Enttäuschung, nicht getragen zu werden, Schuld an meiner Unfähigkeit, mich überhaupt tragen zu lassen. Nie habe ich mich in meinem Leben einem Menschen oder einer Sache ganz anvertrauen können. Immer habe ich zu meinem Leidwesen einen Rest Unvertrauen gespürt, wenn es darum ging, etwas zu beginnen oder zu vollenden. Schwimmen habe ich jedenfalls im Carola-Bad nicht gelernt. Der Versuch wurde, wie mein Bruder sagte, wegen Feigheit vor dem Feind abgebrochen. Mehr Glück habe ich bei Herrn Barth. Er leiht mir Bücher von Gerstiger, Karl May, aber auch Bände aus der Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens. Herr Barth ist ein pensionierter Volksschullehrer und bewohnt den Mittelbau einer Reihenhaussiedlung auf der Kronenstraße. Es heißt, Frau Barth, eine gestrenge Dame, der ich am liebsten aus dem Wege gehe, habe Geld in die Familie gebracht. Herrn Barth ist von diesem Geld nichts anzumerken. Er fährt ein klappriges Fahrrad, das er auf altmodische Art von hinten besteigt. Herr Barth ist ein alter Freund meines Vaters. Sie kennen sich aus der Zeit, als meine Eltern noch auf der Königsburger Straße wohnten, die nach Görlitz und, wenn man sich weiter wegdenkt, direkt nach Oberschlesien führt. Damals, so meine Mutter, hat sich mein Vater hin und wieder in einem Reitinstitut auf der Quergasse ein Pferd geliehen, um ein Stündchen durch die Dresdner Heide zu reiten. Herr Barth ebenso. Nun ist mein Vater im Krieg, aber Herr Barth, der viel älter ist, kommt oft zu uns und hilft meinem Bruder und mir bei den Schularbeiten. Eines Tages wird Herr Barth nicht mehr zu uns kommen. Er wird überhaupt nirgendwo mehr hingehen, denn er hat sich auf den Dachboden seines schönen Hauses, das ihm nicht gehörte, erhängt. Meine Mutter spricht von einem Anfall von Schwermut. Die Verluste, die das Leben begleiten, haben damit begonnen. Wenn man als Kind dafür keine Erklärung findet und auch nicht erhält, lenkt man seine Aufmerksamkeit auf anderes. Aber es bleibt nicht aus, auch davon zu hören, dass Leutnant Schröder, der sich erst vor kurzem in seiner schönen neuen Uniform so stolz zeigte, wiedergekehrt ist. Allerdings ohne Beine, aus Stalingrad. Man spricht im Viertel davon, hinter vorgehaltener Hand, wie immer. Für ihn ist der Krieg beendet, aber für uns nicht.